Hallo und herzlich willkommen bei Stimme Live. Heute wieder unser Wahlcheck-Spezial und das im Rahmen von Ohne Ausrede hier im Parkhotel in Heilbronn. Und wir sind mitten im Wahlkampf und wir haben ja die Wahlcheck-Veranstaltungen gemacht mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Und heute freuen wir uns zum Abschluss von der Linken, Kim-Sophie Bohnen. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Es gibt viel zu besprechen. Sind Sie eigentlich zum ersten Mal in Heilbronn?
Nee, ich war allein diese Woche schon in Heilbronn. Deswegen war ich schon öfter da, auch für Parteiveranstaltungen. Deswegen ab und zu führt mich der Weg dann doch hierher. Aber natürlich viel in Heidelberg vor allen Dingen und auch Stuttgart aktuell.
Da kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen. Und wie gesagt, der Wahlkampf geht in seine entscheidende Phase. Wir haben bei Stimme TV allen Spitzenkandidaten die Gelegenheit gegeben, hier in Heilbronn aufzutreten und natürlich auch entsprechend hier bei Stimme TV die Videos dann auch zu platzieren. Und das tun wir heute Abend und heute Nachmittag natürlich auch hier mit der Linkspartei. Und Sie wissen natürlich, wenn Sie unseren Newsletter aus der Chefredaktion abonniert haben unter der eingeblendeten Adresse, dann kriegen Sie immer alle Nachrichten und heute auch unser Ohne Ausrede Wahlcheck-Spezial, wie immer auch als Podcast. Für alle unsere Zuhörer auf Podcast können Sie das Ganze noch einmal anschauen. Sie haben es gerade gesagt, Heidelberg, aber Sie stammen eigentlich aus der Nähe von Hamburg. Wie kommt man da nach Heidelberg?
Genau, ich bin eigentlich Schleswig-Holsteinerin, aber mein Vater ist tatsächlich in Heidelberg geboren. Ich glaube, das ist auch noch nur so eine Stellschraube für mich. Ich habe eine Ausbildung zur Bankkauffrau in Schleswig-Holstein nach dem Abitur gemacht und danach wollte ich noch mal studieren und wollte dann auch wirklich in der Studierendenstadt und habe mich dann für Heidelberg entschieden und da noch Politikwissenschaften und Soziologie studiert.
Und wie kommt man dann zur Politik, wenn Sie sagen, Bankkauffrau ist ja eigentlich ein ganz seriöser, guter Job, ne? Also wie kommt man dann in die Politik?
Genau, ich habe eine gute Grundlage, was die kaufmännische Ausbildung angeht, auf jeden Fall. Tatsächlich hat mich aber auch die Zeit in der Ausbildung politisiert, ne? Da bin ich vor allen Dingen viel mit Menschen in Kontakt gewesen, auch natürlich im Zuge der Service- und Schalterarbeit. Und da habe ich viel die Schicksale der Menschen einfach erlebt. Gerade, ich habe zum Beispiel eine Rentnerin, die wirklich vor mir in Tränen ausgebrochen ist, weil sie nicht wusste, wie sie mit ihrer kleinen Rente den nächstwöchentlichen Einkauf zahlen sollte. Und das hat mich natürlich ziemlich, zum Überlegen gebracht und da ist mir aufgefallen, hier läuft irgendwas schief. Wie kann es sein, dass Menschen, die ihr ganzes Leben hier lang auch gearbeitet haben oder auch sich um die Kinder gekümmert haben, am Ende des Lebens sozusagen in der Rente sich nichts mehr leisten können? Und das waren für mich viele Begegnungen, wo ich dann auf der anderen Seite des Schalters saß, wo ich gedacht habe, okay, es muss sich was bewegen und ich möchte Teil von der Veränderung sein. Und ja, das war für mich ziemlich ausschlaggebend.
Sie waren ja Klimaaktivistin, Fridays for Future und Black Lives Matter. Klima spielt gar keine große Rolle im Augenblick, auch in diesem Landtagswahlkampf. Inwiefern bedauern Sie das?
Ja, ich finde es natürlich total schade. Ich glaube, wenn man sich die Klimagerechtigkeitsbewegung anschaut, sehen wir auch, dass natürlich im Zuge der multiplen Krisen gerade andere Themen vorangestellt werden. Und gleichzeitig für gerade eine Person, die wie ich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommt, sage ich natürlich, aber es ist natürlich ein Thema, was sich natürlich mit allem verknüpft. Also sei es jetzt beispielsweise das Thema des ÖPNVs, was wir auch auf die Agenda setzen. Das ist natürlich auch ein ökologisches Thema, aber auch das Thema mit Wohnen, also das Thema Wärmewende, Gebäude, das sind alles Themen, die man miteinander verknüpft. Knüpfen kann und muss. Und ich glaube, das ist auch der Weg, um zu schauen, zu sagen, okay, das Thema Klimaschutz auch wieder in die politische Diskussion auch nach vorne zu stellen, weil am Ende gehört alles zusammen. Und für uns ist ganz wichtig natürlich auch, das Soziale nicht zu vergessen.
Viele Themen, die wir heute auch noch besprechen werden. Mich interessiert auch, wenn Sie so einen Wahlkampf und so intensiv erleben Sie den ja zum ersten Mal. Sind auf vielen Foren mit allen anderen Spitzenkandidaten. Wie erleben Sie das, wenn Sie mit den Kandidaten von SPD, CDU, AfD, Grünen, FDP auf dem Podium sind?
Genau, ich habe schon sozusagen einige Podien hinter mich sozusagen gebracht und wir haben schon viele Formate auch gemeinsam gemacht. Das heißt, ich habe natürlich die anderen Spitzenkandidaten, muss ich ja gar nicht gendern, auch kennengelernt. Und ich glaube, es ist relativ klar geworden, dass wir natürlich dann auch sehr, sehr auffallen, auch natürlich mit einem Spitzentrio, mit dem wir auch in die Landtagswahl reingehen. Aber auch, dass wir das Geplänkel, was vielleicht auf dem Podium oft ist, dass sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, bei mir dann in dem Fall nicht vorhanden ist. Es geht am Endeffekt ganz klar um die Themen, die nach vorne gestellt gehören und auch in Diskurs zu gehen mit dann auch den Podiumsteilnehmern. Und das wird auch oft rückgemeldet, tatsächlich zu sagen, okay, Frau Bohn, schön, dass Sie wirklich aufs Thema zurückgekommen sind, dass Sie es nach vorne gestellt haben. Wir hatten das Gefühl, Sie wussten, worüber über Sie sprechen.
Jetzt ist die Linke zum ersten Mal in Baden-Württemberg auch stabil bei 7% in den Umfragen. Sieht alles danach aus, dass Sie in den Landtag einziehen. Wenn man es mal zurückblicken. Wir hatten ja auch Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi schon alle auch hier. Nach dem Bruch in dem BSW plötzlich steigt die Mitgliederzahl 10.500. Vorher war es eigentlich im Prinzip gerade mal die Hälfte. Was ist die Ursache für diesen Hype bei der Linken?
Genau, wir haben alleine im vergangenen Jahr 6.000 neue Mitglieder in Baden-Württemberg dazu gewonnen. Wir gehören ja auch zu den größten Parteien, was die Mitgliederanzahl angeht, ja auch in Baden-Württemberg mittlerweile. Ich glaube, das ist ein unglaublich großer Erfolg. Was natürlich klar geworden ist, dass die Menschen merken, okay, wir sind eine klare antifaschistische Kraft, die sich natürlich auch dem Rechtsruck entgegenstellt, aber auch die sozialen Themen vor allen Dingen in den Vordergrund rückt. Und da sind viele Menschen, die sagen, okay, wir wollen, dass diese Themen auch wieder eine zentrale Rolle spielen und wir wollen uns engagieren, weil wir Sorge davor haben, was in Zukunft passiert und weil wir möchten, dass wir gemeinsam da was bewegen können.
Eine der Symbolfiguren ist natürlich Heidi Reichenegg, die natürlich TikTok, Insta, wir wissen das alles, war in Stuttgart, da habe ich gelesen, das war irre, was da los war. Ja. Früher hätten Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht zusammen auftreten müssen, um das zu erreichen. Ja. Wie engagiert sie sich im Wahlkampf in Baden-Württemberg?
Genau, sie ist auch, ebenso wie auch Ines Schwertner und Jan von Agen, unsere Parteivorsitzenden, sehr vertreten, auch in Baden-Württemberg und unterstützt natürlich, ob das jetzt über Social Media ist, aber auch mit Veranstaltungen. Da ist natürlich auch der Rückenwind von der Bundesebene da, was uns ja natürlich vor Ort auch sehr, sehr freut. Ich glaube, es ist wichtig trotzdem zu sagen, dass wir vor allen Dingen in Baden-Württemberg auch sehr, sehr präsent geworden sind, auch mit den vielen neuen Mitgliedern. Und genau da auch natürlich der Fokus ist, weil wir nicht nur in den urbanen Zentren vertreten sind, sondern mittlerweile überall im Ländle.
Da komme ich tatsächlich noch drauf zurück, wo sie besonders stark sind. Ich habe mir aber mal eine Umfrage angeguckt, nicht nur die allgemeine, sondern auch, wie die verschiedenen Altersgruppierungen entscheiden würden. Bei den 16- bis 34-Jährigen im Augenblick würden 12% die Linke wählen. Bei der Generation 65 plus gerade mal 2%. Sind Ihnen die älteren Wähler egal?
Überhaupt nicht. Ne? Also gerade als Linke stehen wir da, auch wenn wir mit einem sehr jungen Team jetzt antreten, zu sagen, okay, wir stehen ganz klar für Generationengerechtigkeit und natürlich für auch ein würdevolles Altern. Und wir haben auch bei uns vor Ort im Landesverband eine unglaublich gute Zusammenarbeit mit sehr jungen Menschen, aber auch mit beispielsweise unserer Landesarbeitsgemeinschaft 60 plus links. Und ich glaube, das ist dann auch ein riesengroßes Thema. Aber es ist natürlich die Frage, wie kommen wir wieder an die älteren Menschen auch ran, auch in Kontakt. Aber ich glaube auch beispielsweise durch die Haustürgespräche, das ist, wo viele Menschen auch sehen, okay, da sind junge Menschen vor der Tür, die es auch wirklich interessiert, was die eigene Lebensrealität anbetrifft. Auf jeden Fall. Also von bis. Wir haben viele Menschen, die uns die Türen öffnen. Wir haben jetzt die 100.000 Haustüren in Baden-Württemberg geknackt. Und jetzt ist das neue Ziel auch 125.000. Und ja, wir sprechen mit sehr, sehr vielen Menschen. Genau, und da ist natürlich auch die Altersrange, wenn ich das so sagen darf, sehr unterschiedlich. Aber auch ich persönlich habe mit sehr, sehr vielen älteren Menschen gesprochen. Und genau auch die Themen, die dieselben sind wie für viele junge Menschen nach vorne gestellt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es auch generationsübergreifend uns unglaublich viel verbindet, gerade das Thema Bezahlbarkeit, das Thema Rente, aber auch das Thema BAföG, das sind alles Themen, die sich zusammenführen lassen.
Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, eigentlich bei der Linken ist so, in den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern sind sie doch wesentlich stärker, haben auch viel mehr Mitglieder als jetzt auf dem Land bei Kleinstädten. Dörfern. Wie wollen Sie das ändern? Und warum ist es so?
Genau, also ich würde sagen, wir sind gerade schon dabei, dass sich das total ändert. Ne? Allein mit diesen 6.000 neuen Mitgliedern, die wir im vergangenen Jahr dazugewonnen haben. Da sind natürlich viele Menschen dabei, die beispielsweise in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe oder Heidelberg neu dazukommen. Aber vor allen Dingen können wir jetzt auch wirklich Strukturen im ländlichen Raum aufbauen. Das heißt, da sind nicht nur noch Einzelkämpferinnen, die seit Jahren da vor Ort die Fahne sozusagen hochhalten, sondern da bauen wir wirklich aktiv Strukturen auf und sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, uns auch dort als Linke zu verankern.
Sie haben es gerade angesprochen, dass die Linke halt auch als die Partei wahrgenommen wird, die sich ganz klar gegen die AfD positioniert, gegen Faschismus. AfD-Verbot ist natürlich das Thema, das diskutiert wird. Viele sagen, eigentlich nützt es der AfD eher mehr, als dass es ihr schadet. Was meinen Sie dazu?
Ich glaube, man muss sich das genau angucken. An sich würde ich sagen, ja, man muss auf jeden Fall prüfen lassen. Das ist ein Instrument, ein wichtiges Mittel. Und gleichzeitig kann es das nicht gewesen sein. Also es ist natürlich auch die Frage, warum wählen Menschen eigentlich AfD? Es sind viele Menschen, die sich einfach abgehängt fühlen von der Politik, die vergessen werden auch offensichtlich. Und da zu schauen, okay, wie bekommen wir diese Menschen auch wieder zurück, zu sagen, okay, wen können wir sonst wählen? Wie können wir uns selber engagieren? Auch das Thema Selbstermächtigung. Und da ist natürlich ganz klar, auch für uns als Linke, die sozialpolitischen Themen müssen wieder vorangestellt werden. Wir müssen Politik für die Menschen machen. Und da ist noch einiges zu tun, auch in Baden-Württemberg.
Wir hatten ja gestern Abend Herrn Frohnmeier hier in Heilbronn von der AfD. Der hat sich dann über das Foto, das online gegangen ist, von Frau Reicheneck und ihr dem Audi-Dienstwagen natürlich geäußert. Jetzt stellt sich zwei Fragen. Erstens, ist das überhaupt wahr? Man weiß ja gar nicht mehr, ob das immer überhaupt noch Fake-Fotos sind, ob das überhaupt reale Fotos sind. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, wenn man auch sieht, welche Videos mittlerweile produziert werden. Wie reagieren Sie dann darauf?
Genau, ich glaube, es ist immer erstmal spannend, von welcher Seite werden natürlich solche Bilder und Co. natürlich auch nach vorne gerückt, nach vorne gestellt, zu welchem großen Thema gemacht. Gleichzeitig ist klar, dass Frau Reicheneck 70-80% ja wirklich auch mit der Bahn und mit dem öffentlichen Nahverkehr einfach auch fährt und ab und zu auch darauf angewiesen ist. Genau, ich bin auch mit der Bahn da. Genau, dann ab und zu natürlich darauf angewiesen ist, auch dass es natürlich über die Fraktion läuft. Und ich glaube, dass natürlich auch einfach eine Diskursverschiebung und auch vorgeschobene Argumente, die natürlich eine große Unwahrheit natürlich auch darstellen sollen. Das finde ich immer ganz spannend, gerade wenn wir gerade den Vetternwirtschaftsskandal gerade bei der AfD haben. Genau, und wir wollen Politik anders machen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf.
Ja, kommen wir drauf.
Dann würde ich den Satz
aber interessant finde ich, gut, dass Sie das gleich ansprechen mit der Vetternwirtschaft. Ich habe das wirklich jeden Abend, wir haben einige Veranstaltungen gehabt, auch jeden Kandidaten gefragt. Ich wundere mich dann schon, wenn der eine oder andere sagt, ja, keine Ahnung, ob bei mir in der Partei jemand auch ein Familienmitglied woanders beschäftigt. Ja. Haben Sie das kontrolliert? Können Sie jetzt ausschließen für die Linke, dass welcher aus der Familie bei irgendwelchen Abgeordneten angestellt werden?
Also meines Wissens ist es auf jeden Fall nicht vorhanden. Also genau, wir haben ja auch Betriebsräte und Co. auch gerade bei uns ein großes, wichtiges Thema, auch was Arbeitnehmerverhältnisse angeht. Und ich glaube, das sollte alles passen.
Wir haben ein Superwahljahr.
Auf jeden Fall.
Da muss man sagen, die Linke steht ja so ein bisschen zwischen dem Aufbau Südwest, ganz offensichtlich gelingt, und den Träumen vom Roten Rathaus in Berlin. Das ist ja auch noch in diesem Jahr. Die klare Oppositionsstrategie der Linken schließt allerdings hier jetzt jegliche Regierungsbeteiligung aus. Wie erzählen Sie dann den Leuten, warum soll man ihnen die Stimme geben, wenn sie eigentlich gar nichts von dem umsetzen können, weil sie sich nicht an der Regierung beteiligen wollen?
Genau, wir fangen ja an in Baden-Württemberg jetzt am 8. März, danach geht es ja mit Rheinland-Pfalz weiter und so weiter, wie Sie es gesagt hatten. Wir haben Superwahljahr vor uns, das ist uns sehr bewusst und ich glaube, je nachdem, was am 8. März natürlich auch passiert mit einem erstmaligen Einzug, gibt es eine klare Richtung. Ich glaube, wir müssen uns natürlich auch einmal anschauen, wie die Situation in Baden-Württemberg eigentlich ist und gleichzeitig natürlich auch die Frage, wie kann man Politik machen? Und ja, man kann Politik auch sehr gut aus einer Oppositionsrolle machen. Ne? Wir sind gerade jetzt auch schon außerparlamentarisch oppositionell gut unterwegs, dass wir wirklich die Themen der Menschen ansprechen. Wir sind mit einem Heizkostencheck an der Haustür, mit einem Mietwuchenrechner, auch in Baden-Württemberg. Das sind wirklich Dinge, die schon ganz konkret auch etwas für die Menschen vor Ort verändern oder auch im Geldbeutel. Und wir können natürlich Druck machen. Ne? Wir können Themen auf die Agenda setzen, die sonst vergessen werden und die Themen der Menschen wirklich nach vorne stellen. Und immerhin, wenn ich dann gestern lesen muss in der Welt, dass Kretschmann sozusagen vor der Linken warnt, dann frage ich mich natürlich, wie soll man dann auch koalieren? Und ich glaube, für uns ist klar, wir wollen eine soziale Stimme im kommenden Parlament sein, und zwar ohne Kompromisse. Und das wird natürlich unser Auftrag sein, gemeinsam mit den Menschen, mit den Stimmen, die wir von der Haustür bekommen, aus der Bewegung, aus den Initiativen, da auch wirklich Druck zu machen, auch auf die anderen Parteien.
Dann gibt es aber doch so eine Ost-West-Trennung. Im Osten sind Sie in den Regierungen oder können Sie in den Regierungen mit dabei sein, was im Westen nicht der Fall ist. Oder?
Genau, aktuell, wenn ich mir die politische Situation ansehe, würde ich sagen, ist das schon auch eine große Frage. Sehe ich jetzt für Baden-Württemberg aber nicht. Auch wenn wir es rein rechnerisch mal betrachten, wird das spannend werden. Es könnte
Konstellationen ja geben, je nachdem, was rauskommt. Aber wir wollen auf die Themen zurückkommen. Schwerpunkt Wohnen ist im Wahlprogramm natürlich bei Ihnen auch ganz oben angesehen. Wohnen muss wieder öffentlich, dauerhaft bezahlbar und für alle zugänglich werden. Und Sie haben auf Seite 188 Ihres Wahlprogramms geschrieben, die Linke im nächsten Landtag soll ein Konzept Wohnen und Mieten vorlegen. Was sollen da die konkreten Inhalte sein?
Genau, wir sind jetzt ja schon reingegangen und haben ja auch schon konkret geliefert, würde ich sagen, mit unserem Sofortprogramm Mieten. Für uns ist relativ klar, wir haben Mietennotstand in Baden-Württemberg, der die letzten Jahre nicht nur verwaltet, sondern auch noch gefördert worden ist. Und das bedeutet, und wir wissen, dass mindestens jede erstwählende Person Angst vor der nächsten Mieterhöhung hat und jeder zweite Haushalt in Baden-Württemberg Angst vor der Erhöhung. Und deswegen haben wir das ganz zentral natürlich auch nach vorne gestellt, das Thema. Wir wollen natürlich unterschiedlichste Instrumente mit anbieten. Ganz klar ist, dass wir auf das Thema die Landeswohnbaugesellschaft pochen, um zu sagen, wir brauchen mehr öffentlichen Wohnraum, wir müssen die Kommunen dabei auch unterstützen. Die Forderung gibt es ja auch in anderen Wahlprogrammen, da bin ich sehr gespannt, wie man da in Zukunft in Diskussion geht. Aber klar ist auch, dass wir 20.000 jährlich Sozialwohnungen für Baden-Württemberg brauchen, weil allein 41 von 44 Städte und Landkreise Wohnraummangel haben.
Aber wer soll das bezahlen? 20.
Das ist immer die gute Frage. Wir stellen uns hinter die Forderung beispielsweise auch vom DGB, dass es auch eine Strukturförderung braucht von 18 Milliarden Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, wer bezahlt das? Wir haben letztens eine Studie rausgebracht, was wäre, wenn wir die Vermögenssteuer, das will ich nochmal betonen, wieder einführen. Und allein in Baden-Württemberg hätten wir jährlich 14,5 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Und ich glaube, am Ende ist
wenn
es immer...
Wenn die Vermögen das Land nicht verlassen, dann anschließend.
Ne? Das passiert nicht. Das hat auch damals ist es nicht passiert. Im Endeffekt wissen wir, dass die Vermögenssteuer war ja schon mal in Deutschland da. Und auch da hatten wir trotzdem noch Millionärinnen und Milliardäre im Land. Und ich glaube, es ist relativ klar, man kann mit Instrumenten wie der Wegzugsteuer auch nachforschen, sozusagen, beziehungsweise nachschärfen. Und ich glaube, die Frage ist aber immer einer der politischen Priorisierung. Wir haben auf Bundesebene gesehen, dass mal eben 100 Milliarden für das Sondervermögen Aufrüstung im Endeffekt locker gemacht worden ist. Aber da fragen wir uns als Linke natürlich, und die Menschen fragen uns das auch sehr, sehr konkret, wo ist das Sondervermögen für Wohnen, wo ist das Sondervermögen für Bildung? Und dafür werden wir natürlich auch kämpfen zu sagen, es muss auch was das Geld angeht, braucht es auch eine andere politische Priorisierung für die Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Und das ist ganz klar die Miete.
Sie sagen natürlich auch, Sie wollen keine weitere Flächenversiegelung, sondern Sie wollen den Bestand entsprechend. Ja. Das ist natürlich auch für all diejenigen, die im Wohnbau unterwegs sind und gerade das ja auch brauchen, keine gute Nachricht, dass keine Neubaugebiete mehr entstehen sollen.
Genau, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man sich nochmal anschauen müsste, gerade auch in Baden-Württemberg, ist das Thema Leerstand. Wir haben unglaublich viele Wohnungen leerstehend in Baden-Württemberg. Die Landesregierung, das haben wir heute erst gesehen, hat zum Thema Leerstand leider nicht die Gesetzmäßigkeiten verschärft, wie sie wollten, oder zu schauen, wie man die Kommunen unterstützen kann, diesen Leerstand nämlich zu bekämpfen. Und allein das sind natürlich Dinge, die den Menschen wirklich akut vor Ort etwas bringen würde, wenn man diesen Leerstand natürlich wieder in öffentliche Hand holt, beziehungsweise auch schaut, dass eben die Wohnungen nicht leer stehen und die Menschen da auch einziehen können und der Wohnraum geschaffen wird.
Ein Thema, das für Sie auch wichtig ist, ist das Thema Gesundheitspolitik. Ja. Sie haben geschrieben im Wahlprogramm, keine Schließung von Krankenhäusern, den Erhalt von wohnortnahen Krankenhäusern, besonders in ländlichen Regionen. Wir sind eigentlich eine ländliche Region, abgesehen von Heilbronn. Ja. Und da wurden in den vergangenen Jahren 3 ländliche Krankenhäuser geschlossen. Und ist das falsch gewesen?
Ja, ich glaube, man muss sich das ganz klar angucken. Ich glaube, das Problem ist ganz klar, dass Gesundheit als Ware gesehen wird und damit Profit gemacht wird, weil es natürlich auch privatisiert worden ist. Und da muss man natürlich schauen, dass das wieder in öffentliche Hand gerät. Wie kann das sein, dass Menschen auch gerade im Ortenaukreis beispielsweise, wo dann auch viele Klinikschließungen, dass da die Menschen Ewigkeiten brauchen, um zum nächsten Facharzt zu kommen oder auch ins nächste Klinikum. Und da ist für uns klar, man muss sich den Landeskrankenhausplan nochmal genau anschauen und natürlich auch bedarfsgerecht Gesundheitsversorgung dann auch den Menschen öffentlich machen. Und gleichzeitig natürlich auch schauen, gerade im ländlichen Raum gibt es andere Lösungen, vielleicht mobile Kliniken oder auch Polikliniken und vor allen Dingen natürlich auch den Fokus setzen, auch ambulante Angebote zu schaffen, dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, angeschlossen zu sein.
Sie sind ja meilenweit von der AfD entfernt, aber in dem Punkt natürlich, die fordern auch alle lokalen Krankenhäuser erhalten. Aber es ist illusorisch, wenn man sieht, bis zum Jahr 2035 fehlen uns 850.000 Mitarbeiter im Gesundheitssektor. Ja. Man kann die kleinen Kliniken gar nicht mehr erhalten, weil es die Mitarbeiter nicht mehr gibt. Mhm. Fachärzte, Pflegepersonal. Ist nicht sinnvoll zu sagen, okay, man hat Zentren, wo man gut versorgt wird und die werden eben dann gehalten, als dass man den Leuten Sand in die Augen streut und sagt, nee, es muss überall noch so ein kleines lokales Krankenhaus erhalten bleiben.
Ich finde, das ist ein gutes Thema, was Sie gerade ansprechen, gerade das Thema Fachkräftemangel auch. Ne? Das wird ja auch in einigen Branchen gesagt, aber gerade in der Pflege wissen wir natürlich auch, wie die Arbeitsbedingungen sind und dass es unglaublich schwierig ist, natürlich auch Personal zu halten. Das heißt aber trotzdem, ne, das haben Sie schon angesprochen, Personal ist eine schwierige Frage, wir müssen schauen, dass die Personalbemessungsgrenzen natürlich auch im Gesundheitsbereich bedarfsgerecht sind und nicht am unteren Limit, wie es gerade noch so funktionieren kann, weil das natürlich auch für einen medizinischen Notstand führt und die Menschen nicht mehr richtig versorgt sind. Und da ist klar, da braucht es eine Offensive, da braucht es mehr Geld, aber da braucht es auch bessere Arbeitsbedingungen. Und da setzen wir uns als Linke natürlich auch, klar, auch mit den Gewerkschaften für ein. Und auch das Thema Fachkräfte beispielsweise mit aus dem Ausland fördern und Co., aber natürlich auch hier vor Ort zu sorgen, dass der Beruf nicht nur Applaus wie bei Corona sozusagen bekommt, sondern den wirklichen Respekt und auch natürlich dann die Vergütung, die es nun mal auch braucht.
Alles auch eine Frage der Finanzen und dem, was man im Gesundheitssektor dann zur Verfügung hat. Interessant fand ich auch, dass bei Ihnen steht kommunale Krankenhäuser und wollen sie erhalten, klar. Und privatisierte Kliniken rekommunalisieren. Heißt das, die werden enteignet, oder? Es gibt ja viele private Kliniken, ne?
Genau, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema vom Anfang auch zu sagen, wie sieht eigentlich das Gesundheitssystem gerade aus und wie funktioniert es? Und es ist nun mal leider auf Profit auch ausgelegt. Ne? Und ich glaube, da muss man sich natürlich auch überlegen, wie wollen wir eigentlich unsere Gesundheitsversorgung in diesen Ländle auch haben? Wo ist eigentlich der Fokus? Und der muss bei der Gesundheit bleiben. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ganz klar, ja, dann auch Krankenhäuser zurück in öffentliche Hand. Weil im Endeffekt ist es die ganz klare Daseinsvorsorge und da müssen wir auch ran. Das Thema.
Gerade ans Thema müssen wir auch in Sachen Bildung.
Ja.
Sie setzen sich ein bundesweit für ein Sondervermögen Bildung. 100 Milliarden für Bildung statt für Rüstung. Zur Rüstung kommen auch noch. Was heißt denn das genau? Finanzierung von Schulen nach dem Sozialindex, um Kinder von benachteiligten Gegenden besonders zu unterstützen. Was wird das bedeuten aus Ihrer Sicht?
Genau, für uns ist relativ klar, eine kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Und der Meister, das will ich immer noch mal sagen, finde ich wichtig, auch als Person, die selber eine Ausbildung gemacht hat. Damit nehme ich Bildung, und das ist nun mal immer noch Fakt, nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und da müssen wir natürlich rein zu sagen, wie kann es sein, auch im Zuge jetzt beispielsweise der kommunalen Kürzungen, dass die Kita-Plätze viel zu viel Geld kosten, die Menschen sich das nicht mehr leisten können oder zu wenig Personal da ist und gleichzeitig natürlich auch keine Bildungs- oder Chancengerechtigkeit immer noch nicht im Ländle auch zur Verfügung steht, weil die Kinder ja auch recht früh auch getrennt werden. Und für uns ist da auch relativ klar die Forderung, langfristig zu schauen. Wir wollen das Gemeinschaftsschulwesen auch stärken und die Schülerinnen gemeinsam bis zur 10. Klasse lernen lassen und natürlich auch schauen, dass wir bedarfsgerecht die Kinder fördern können.
Wir hatten gerade zum Thema Bildung auch im Rahmen unseres Bavü-Checks die Bürgerinnen und Bürger im Lande befragt, was für sie ganz besonders wichtig ist. Und da kam Platz 1 immer Deutschkenntnisse. Mhm. Also dass man ab Klasse 1 eigentlich Kinder nur unterrichten darf, die auch wirklich Deutsch sprechen. Mhm. Wie würden Sie das in der Zukunft regeln wollen?
Genau, dann ist natürlich ganz klar, da braucht es Förderung. Ne? Also da braucht es Programme
davor,
für die Kinderung. Ja, unter anderem.
Klasse 1, ne?
Also wenn das möglich wäre, aber natürlich auch im Zuge der Einschulung, dass es da Unterstützung gibt für die Kinder, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch können. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch einen Fokus setzen, weil das natürlich auch eine Form der Teilhabe ist und auch der Integration auch für die Kinder, damit sie nicht im Endeffekt ausgegrenzt werden, schon ab der ersten Klasse und das vor Ort gut funktioniert. Und gleichzeitig ist natürlich Mehrsprachigkeit auch ein unglaublich tolles gut und auch das zu fördern für die Kinder, finde ich sehr, sehr wichtig.
Wirtschaft ist auch sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen im Südwesten, in Baden-Württemberg. Sie fordern, wenn ich es richtig gelesen habe, einen Mindestlohn von 17 Euro. Da sagt ja jeder, eigentlich nicht machbar. Ne? Gastronomie wäre tot. Wie wollen Sie den Mindestlohn von 17 Euro umsetzen, ohne die Wirtschaft nachhaltig zu schädigen?
Das ist natürlich, ich meine, wir merken natürlich, was passiert aktuell. Alles wird teurer, die Menschen können sich das Leben nicht mehr bezahlen. Die Inflation geht hoch und deswegen sagen wir natürlich auch, es braucht da einen spezifischen Mindestlohn aus. Was es aber vor allen Dingen auch für die Wirtschaft braucht in Baden-Württemberg, ist Investitionen. Also wir hatten schon das Thema, auch das Thema Automobilindustrie in Baden-Württemberg ist ja sehr groß. Die Menschen haben wirklich existenzielle Angst vor dem Jobverlust. Und da müssen wir natürlich gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten, aber auch mit den Gewerkschaften gucken, wie können wir die Industrie in Baden-Württemberg transformieren, aber wie können wir vor allen Dingen auch Arbeitsplätze und Standorte sichern? Und da ist relativ klar, wenn es Förderung vom Land gibt, öffentliche, da kommen wir viel nochmal zum Thema Landestariftreuegesetz, aber dann kann das nur geknüpft sein an Standortperspektive und vor allen Dingen auch an die Jobsicherheit. Und das sind natürlich Themen, die wir nach vorne stellen, weil die Transformation Transformation der Industrie wurde die letzten Jahre auch gerade verschlafen. Und das ist natürlich ein unglaublich schwieriges Momentum für die Menschen, die dort arbeiten.
Aber wenn wir jetzt weniger arbeiten, das steht ja auch bei Ihnen drin, bei vollem Lohnausgleich, wenn man sich dann andere Länder anschaut, sind wir doch gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Also die Schweizer arbeiten beispielsweise 200 Stunden mehr als die Deutschen. Haben wir da nicht unsere Resilienz auf dem Weltmarkt längst verloren und werden dann abgehängt von den anderen Nationen, wenn solche Pläne, wie sie sie haben, umgesetzt werden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Fokus muss natürlich sein, unsere Arbeitskräfte oder unsere Menschen, die bei uns arbeiten, auch zu sichern und zu unterstützen und da natürlich auch den Fokus drauf zu legen für die gute Arbeit für alle. Und ich glaube, das ist der Standpunkt. Die Menschen arbeiten unglaublich viel. Wir haben so viele Überstunden wie noch nie im letzten Jahr sozusagen gemacht gemeinsam. Und trotzdem wird gesagt, wir arbeiten zu wenig. Das Teilzeitgesetz wird angegriffen. Und das ist ganz klar der falsche Weg, jetzt im Endeffekt die hart arbeitenden Beschäftigten und Menschen in diesem Land noch zu unterstellen, wir würden nicht genug arbeiten und wären nicht wettbewerbsfähig.
Aber die Arbeitskosten pro Stunde würden ja höher werden. Also wenn Sie weniger arbeiten wollen bei vollem Lohnausgleich, dann ist natürlich die Arbeitsstunde in der Produktion höher als vorher. Das heißt also, die Kosten werden auch wieder höher. Und wir sehen ja im Augenblick, viele Unternehmen, vor allem in der Automobilindustrie, wie Sie es ansprechen, bauen massenhaft Arbeitsplätze ab. Auch hier in der Region viele Tausende, die nicht mehr wiederkommen und die einfach sagen, wenn es da kein Turnaround gibt, mehr Arbeit, Wochenstunden mehr Arbeit, Jahresmehr Arbeit, vielleicht den einen oder anderen Feiertag streichen, dann sind wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig.
Wenn man sich mal anschaut, aber auch noch die Gewinne der Unternehmen, dann sind diese ja immer noch, sind es ja immer noch gute schwarze Zahlen. Und ich glaube, das muss man sich in dem Zuge mal anschauen. Wer gewinnt am Ende von dem Reichtum, der die Menschen in den Fabriken in dem Falle auch erarbeitet haben? Und das ist, glaube ich, der Punkt zu sagen, da wird natürlich, werden auch viele gekündigt, um woanders Lohndumping zu betreiben, um im Ausland vielleicht auch sozusagen Firmen wieder aufzubauen. Und das kann es natürlich nicht sein. Das müssen wir natürlich vor Ort halten. Aber dann muss natürlich auch klar sein, da muss die Landespolitik reingehen, das Landestarifstreuegesetz auch klar mit unterstützen und öffentliche Aufträge auch genau an die Firmen, die demnach zahlen und agieren, auch vertreten und abgeben.
Ein großer Bereich bei Ihnen im Wahlprogramm ist auch das Thema Rüstung. Wie geht es weiter in Sachen Wehrpflicht, Sicherheit? Busse und Züge statt Panzer steht als eine Überschrift drauf. Baden-Württemberg soll ein Land werden, in dem eben nicht für den Krieg, sondern für den Frieden produziert wird. Sehen Sie denn ganz persönlich nicht auch die Notwendigkeit für stärkere Verteidigungsbemühungen?
Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir eigentlich gerade verteidigungsfähig oder sind wir kriegsfähig? Und wir sind verteidigungsfähig, aber wo es gerade hingeht, ist es natürlich ganz klar in die Kriegstüchtigkeit. Und das wollen wir nicht. Wir wollen friedenstüchtig werden, auch in Deutschland. Und gerade wenn ich mit jungen Menschen gerade spreche, Sie haben das gerade das Thema auch angerissen, der Wehrpflicht, dann höre ich sehr viele Ängste und auch sehr viele Stimmen, die sagen, ich möchte das nicht. Warum wird mir das jetzt sozusagen mehr oder weniger befohlen? Wieso muss ich eine Waffe in die Hand nehmen und gegen andere junge Menschen schießen? Und ich glaube, das sind Stimmen, die wir ganz, ganz klar hören müssen und nach vorne stellen müssen, dass die Menschen das auch eben nicht wollen. Und gerade für Baden-Württemberg ist klar, dass wir, Sie haben es schon gesagt, Bus und Bahn statt Panzer fahren. Aber dass wir, wenn wir über die Industrie nachdenken, dass nicht die Zukunft sein kann, in die Rüstungsindustrie reinzugehen, sondern wirklich die soziale Mobilitätswende in Angriff zu nehmen. Da haben wir die Möglichkeiten vor Ort und da hat Baden-Württemberg auch noch einiges zu tun.
Sie wollen ja, dass die Industriebereiche, die jetzt in der Rüstungsindustrie tätig sind, lieber auf andere Sektoren umstellen. Ich möchte aber noch einmal konkret nachfragen. Glauben Sie wirklich, dass man mit dem Status quo im Augenblick verteidigungsfähig sind? Also das streiten ja alle ab, die sagen, wenn jetzt ein Aggressor käme, man braucht man ja nicht großartig fragen, nach wem, sind wir nicht verteidigungsfähig.
Genau. Und ich glaube, die Frage, die man sich auch stellen muss, wo sind die ganzen Milliarden, die im Endeffekt auch in die Bundeswehr die letzten Jahre ja schon reingeflossen sind? Das scheint ja irgendwie so ein riesengroßes schwarzes Loch zu sein. Und ich glaube, auch das muss man auch ganz klar auch auf den Prüfstand stellen und natürlich auch zu sagen, okay, wie schauen wir auf die ganze Thematik? Können wir nicht noch mehr auf die Diplomatie setzen? Auch da einfach zu schauen, wie werden wir wirklich friedensfähig? Wie kann man da Wege finden? Und ich glaube, das ist für uns als Linke klar, das ist der Weg nach vorne, aber es ist nicht weitere Militarisierung und keine Aufrüstung auch in Baden-Württemberg.
Ich finde auch ganz interessant, das habe ich auch die anderen Spitzenkandidaten gefragt, dass oftmals auch in den Wahlprogrammen Themen angesprochen werden, die wir ja in Baden-Württemberg gar nicht lösen können und bestimmen können. Sie schreiben, alle kriegsrelevanten Bundeswehrliegenschaften und die ausländischen Militärstützpunkte im Land sollten sofort geschlossen werden. Mhm. Ist ja gar nicht umsetzbar. Ne? Also das kann Baden-Württemberg nicht machen, kann nicht mal Deutschland gesamt machen im Verbund mit der NATO. Suggeriert man da nicht etwas, auch vielleicht, Sie haben es gerade angesprochen, der jüngeren Generation, was eben nicht realisierbar ist?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich, und das ist in jedem Programm so, aber natürlich sehen wir natürlich auch die großen Linien. Und natürlich braucht man für viele Dinge auch die Bundesebene, aber auch die kommunale Ebene. Das gehört ja alles zusammen und das funktioniert auch nur zusammen. Aber ich glaube, man muss ganz klar natürlich auch aufschlagen, wo soll es hingehen, auch von der Partei her oder welche Vision ist da, wo man natürlich sich auf dem Weg erstmal gemeinsam machen kann und muss. Und ich glaube, dafür brauchen wir natürlich ganz klar auch die Zivilgesellschaft und die jungen Menschen, die das Thema nach vorne bringen und da auch Druck machen, weil das kann man nur gemeinsam realisieren.
Wenn man sich das nochmal genauer anschaut in Ihrem Wahlprogramm, dann habe ich so ein bisschen Eindruck, das Kapitel innere Sicherheit ist nicht ganz so breit gefächert. Brauchen wir für die innere Sicherheit neue Mechanismen, beispielsweise Videoüberwachung? In Heilbronn gibt es sie jetzt mittlerweile hier am Marktplatz, weil es ein Kriminalitätsschwerpunkt geworden ist. Wie steht die Linke zu diesem Thema?
Genau, das ist zum Thema Sicherheit. Wir definieren ja den Begriff Sicherheit allein ja ziemlich anders als beispielsweise andere Parteien und gehen natürlich auch mit anderen Vorschlägen rein. Weil die Frage ist natürlich, wie werden Menschen vielleicht straffällig oder wie hat das mit der Kriminalisierungsrate auch zu tun? Und das ist oft nun mal auch Menschen, die abgehängt sind, die keine Perspektive haben, die nicht wissen, wie sie sich die nächste Miete leisten sollen, die nicht wissen, wie sie eigentlich sich den nächsten Einkauf leisten können. Und für uns ist klar, Sicherheit bedeutet soziale Sicherheit. Und deswegen legen wir da einen Fokus drauf mit dem Thema Bezahlbarkeit in Baden-Württemberg, aber natürlich auch die Menschen abzuholen, wo sie sind und auch zu sehen, dass es nun mal viele Probleme und Krisen gibt, aber vor allen Dingen zu schauen, wo steht da der Mensch, wie kann man unterstützen, vor Ort, dann natürlich auch die Kommune dementsprechend auch zu finanzieren. Und das ist unser Fokus, zu sagen, wir gehen nicht in den Diskurs mit rein, sondern wir stellen ganz klar das Soziale nach vorne, also auch bei dem Thema.
Videoüberwachung, ja oder nein?
Nein.
Ganz klar.
Ganz klar.
Interessant fand ich, was so alles drinsteht in Ihrem Wahlprogramm. Sie wollen irgendwie auch die Leute im Wald, die Förster noch fördern. Aber eins fand ich auch ganz interessant. Sie wollen die Abwählbarkeit von Bürgermeistern und Landräten ermöglichen. Mhm. Also wir haben ja auch ein paar Fälle jetzt von Bürgermeistern, wo man sieht, dass es schwierig ist. Wie soll das konkret gehen?
Das muss natürlich nochmal gemeinsam geprüft werden, beispielsweise mit Verein wie Demokratie e.V. etc. Aber es ist schon natürlich auch wichtig, dass die Menschen vor Ort auch die Möglichkeit haben, unter Vorgaben natürlich, das darf natürlich nicht einfach so passieren, zu schauen, okay, wenn natürlich Dinge passieren, die nicht im demokratischen Sinne, aber auch natürlich nicht im Sinne der Menschen sind und wirklich Fauxpas sind, dass sie auch abgesetzt werden können. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz klare Thematik der Beteiligung, der Transparenz auch, aber auch der Demokratie, dass auch dieses Format natürlich möglich ist für die Menschen vor Ort, um auch zu entscheiden, wie es weitergeht.
Ganz wichtig, glaube ich, und das merken wir auch in diesem Wahlkampf, ist, wo informieren sich eigentlich die Menschen? Sie haben gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll gestärkt werden, die digitalen Angebote ausgebaut werden. Ich glaube, gerade Medienkompetenz auch bei jungen Menschen ist ein ganz großes Thema. Ja. Wahrscheinlich nicht nur bei jungen Menschen.
Nee, ich glaube, überall.
Das wieder zu stärken. Ja. Was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, es gibt ja nicht nur Öffentlich-Rechtliche, es gibt ja auch noch ein paar unabhängige lokale Anbieter. Mhm. Von denen schreiben Sie gar nichts. Ne? Mhm. Also, sind die nicht wichtig?
Doch, natürlich auch. Aber ich glaube, wir sehen ja natürlich auch die Angriffe, gerade die gegen das Öffentlich-Rechtliche auch geschehen
von,
wird.
Von anderer Seite, von den Tech-Konzernen, von extremen Seiten. Aber muss man nicht insgesamt, sage ich mal, um die Meinungsfreiheit und die Schirr extrem unter Druck. Ne? Also wenn ich mir sehe, da wo es keine unabhängigen Medien mehr gibt, wir erleben das im Osten mit extremen Wahlergebnissen, wir erleben es mit einer Zunahme der Korruption. Das heißt also, muss da die Politik nicht breit aufgestellt auch sagen, okay, Medienkompetenz und unabhängige Medien müssen gefördert werden.
Genau, auf jeden Fall. Gerade das Thema Medienkompetenz, da sagen wir, das muss ja vor allen Dingen auch in der Schule sehr, sehr früh losgehen. Wir sind ja zum Beispiel nicht für ein Handyverbot, das haben ja andere schon vielleicht vorangestellt, sondern es geht wirklich darum, wie erlernen wir auch die Kompetenzen zum Beispiel zum Thema KI, aber auch zum Thema Medien, weil das Thema Fake News ist ein Thema geworden, nicht nur für unsere Generation, ich würde sagen, auch die junge Generation ist mittlerweile sehr, sehr gut darin, das auch zu erkennen. Aber das sind natürlich Gefahren und da muss man natürlich auch schauen, wie kann man da schulen, wie kann man auch Prävention betreiben. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch unterstützenswert, weil ja, dahingehend verändert sich gerade viel, auch im digitalen Raum, aber nicht nur.
Ganz zum Schluss, die möglicherweise gewählten Abgeordneten Ihrer Partei sollen den Großteil ihrer Diäten abgeben.
Ja.
Was leben Sie denn dann?
Genau, wir haben gesagt, wir machen Politik anders und sind auch der Meinung, dass abgehobene Gehälter zu abgehobener Politik führt. Und sagen auch ganz klar, wir wollen die Politik anders machen, indem wir auch ein klares Zeichen nach außen setzen, dass wir unsere Gehälter deckeln. Das machen nicht nur wir, das machen viele schon von der Bundestagsfraktion. Wir werden es auf dem durchschnittlichen Facharbeitergehalt sozusagen deckeln. Das sind aktuell 2.950 Euro. Und ich glaube, dann ist relativ klar, wir wollen ehrliche, unabhängige Politik machen. Natürlich kann man sich davon was leisten, das ist ganz klar, aber wir machen damit keine Karriere oder wollen uns da den eigenen Geldbeutel vollstopfen. Und ich glaube, das ist ein klares Zeichen auch nach außen, wie die linke Politik auch im Landtag dann ab dem 8. März macht.
Nach zwei Legislaturperioden müssten Sie dann raus aus dem Landtag.
Genau, das ist dann auch um das Thema, um zu sagen, ne, wenn man, keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre beispielsweise in einem Landtag am Ende ist, wo ist man dann eigentlich noch an der Realität? Und da ist relativ klar zu sagen, dann fasst man wieder Fuß. Wir wollen natürlich ganz nah an den Menschen bleiben. Ich selber habe gesagt, auch wenn ich dann im Landtag bin, einmal im Monat bin ich an der Haustür, da kriegt mich niemand so schnell weg. Und das ist für mich auch ein wichtiges Instrument zu sagen, dass die Menschen, dass wir auch Menschen nach vorne stellen, auch in die Parlamente bringen, die nun mal aus dem Leben kommen und die ganz genau wissen, wovon sie reden, weil sie nämlich selber auch vielleicht betroffen sind, aber gleichzeitig die Realität auch kennen und nicht seit 20 Jahren im Parlamentsbetrieb festhängen.
Dann sind wir gespannt, was Sie in den nächsten 10 Jahren im Parlament, so Sie denn gewählt werden, umsetzen können. Vielen Dank, dass Sie sich diese 34 Minuten lang gestellt haben. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Schön, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede Wahlcheck Spezial. Das war, wie gesagt, heute unsere 6. Sendung mit den Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Jetzt sind Sie hoffentlich gut informiert und können die entsprechende Wahlentscheidung dann auch treffen, über die wir dann natürlich auch berichten werden. Bleiben Sie weiterhin gut informiert und die nächste Folge von Ohne Ausrede, die haben wir dann im März mit dem Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Der bringt dann seine Silbermedaille mit Ingo Meckes und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Ohne Ausrede.